Keglen. Sie trugen die Leichen auf den Schultern herein und legten sie vor sein Podest. Schweigen breitete sich in der von Fackeln erhellten Halle aus, und in der Stille hörte Caitlin Greywind auf der anderen Seite der Burg heulen. »Er wittert das Blut«, dachte sie, »durch steinerne Mauern und Holztüren, durch Nacht und Regen erkennt er den Geruch des Todes und des Untergangs.« Caitlin stand zu Robs Linken neben dem hohen Sitz, und einen Augenblick lang war ihr, als blicke sie auf ihre eigenen Toten hinab, auf Bran und Rickon. Diese Jungen waren viel älter gewesen, aber der Tod hatte sie schrumpfen lassen. Nackt und nass schien sie so klein zu sein, so still, dass es schwer fiel, sie sich lebendig vorzustellen. Der blonde Junge hatte versucht, sich einen Bart wachsen zu lassen. Heller Pfirsichflaum bedeckte seine Wangen und das Kinn oberhalb der roten Verwüstung, die das Messer in seiner Kehle angerichtet hatte. Sein langes, goldenes Haar war nass, als wäre er gerade aus dem Bad geholt worden. Dem Äußeren nach war er friedlich gestorben, vielleicht im Schlaf. Aber sein dunkelhaariger Vetter hatte um sein Leben gekämpft, dessen Arme wiesen Schnittwunden auf, weil er wohl versucht hatte, die Klinge abzuwehren, und noch immer rann es langsam und rot aus den Stichwunden, die Brust, Bauch und Rücken bedeckten wie zungenlose Mäuler, obwohl der Regen ihn ansonsten fast reingewaschen hatte. Rob hatte seine Krone aufgesetzt, ehe er die Halle betrat, und die Bronze glänzte dunkel im Fackelschein. Schatten verbargen seine Augen, während er die Leichen betrachtete. »Sieht auch er Bran und Rickon in ihn?« Sie hätte gern geweint, doch ihr waren keine Tränen geblieben. Die toten Jungen waren blass von der langen Gefangenschaft, und beide waren von Natur aus hellhäutig gewesen. Das Blut hob sich schockierend rot von der weißen glatten Haut ab, ein unerträglicher Anblick. »Werden Sie Sansa nackt vor den eisernen Thron legen, nachdem Sie sie getötet haben? Wird Ihre Haut auch so weiß, Ihr Blut so rot erscheinen?« Von draußen hörte man das unablässige Rauschen des Regens und das ruhelose Heulen eines Wolfes. Ihr Bruder Edmure stand zu Robs Rechten. Sein Gesicht war vom Schlaf verquollen, und er stützte sich auf den Stuhl seines Vaters. Man hatte ihn ebenso wie Caitlin geweckt, indem man mitten in rabenschwarzer Nacht an seiner Tür pochte und ihn grob aus den Träumen riss. »Hast du schön geträumt, Bruder? Hast du von Sonne und Lachen und Mädchenküssen geträumt? Ich bete darum, dass es so ist.« Ihre Träume dagegen waren dunkel und voller Schrecken gewesen. Robs Hauptmänner und Lords standen in der Halle, manche in Rüstung und bewaffnet, andere zerzaust und lediglich halb bekleidet. Sir Reinald und sein Onkel Sir Rolf gehörten zu ihnen. Seiner Königin jedoch hatte Rob diesen hässlichen Anblick erspart. »Craig ist nicht weit von Casterly Rock entfernt«, erinnerte sich Caitlin. »Vielleicht hat Jane als Kind mit diesen beiden Jungen gespielt.« Erneut betrachtete sie die Leichen der Knappen Theon Frey und Willem Lannister und wartete, dass ihr Sohn das Wort ergriff. Es dauerte sehr lange, ehe Rob den Blick von den blutigen Toten hob. »Small John«, sagte er, »sagt eurem Vater, er möge sie hereinführen.« Wortlos drehte sich Small John Amber um und gehorchte, wobei seine Schritte in der großen Steinhalle widerhallten. Während der Great John die Häftlinge durch die Türen hereinführte, bemerkte Caitlin, wie die anderen Männer im Raum zurückwichen, als könnte Hochverrat durch eine Berührung, ein Blick, ein Husten ansteckend sein. Die Häscher und ihre Gefangenen sahen sich sehr ähnlich, große Männer, allesamt mit dichtem Bart und langem Haar. Zwei der Männer des Great Johns und drei der Gefangenen waren verwundet. Nur weil einige Spieße hielten und die Scheiden der anderen leer an den Gürteln hingen, konnte man sie unterscheiden. Alle waren in Kettenhemden gehüllt, trugen schwere Stiefel und dicke Mäntel, manche aus Wolle, andere aus Fell. »Der Norden ist hart und kalt und kennt keine Gnade«, hatte Ned ihr gesagt, als sie vor 1000 Jahren zum ersten Mal nach Winterfell gekommen war. »Fünf«, sagte Rob, als die Gefangenen nass und schweigend vor ihm standen. »Sind das alle?«
»Sie waren zu acht«, knurrte der Great John. »Zwei haben wir getötet, als wir sie ergriffen haben, ein dritter stirbt gerade.«
Rob betrachtete die Gesichter der Gefangenen. »Ihr habt 8 Mann gebraucht, um 2 unbewaffnete Knappen zu töten?« Edmure Tully ergriff das Wort. »Sie haben auch 2 meiner Männer getötet, um in den Turm zu gelangen, Delp und Elwood.«
»Es war kein Mord, Sir«,
sagte Lord Rickard Carstark, den das Seil um seine Handgelenke nicht mehr zu stören schien als das Blut, das von seinem Gesicht tropfte.
»Jeder Mann, der sich zwischen einen Vater und seine Vergeltung stellt, bittet gewissermaßen um den Tod.«
Seine Worte klangen so scharf und grausam wie der Schlag einer Kriegstrommel in Caitlins Ohren. Ihre Kehle war knochentrocken. »Ich habe das hier zu verantworten. Diese beiden Jungen sind gestorben, damit meine Töchter überleben können.«
»Ich habe eure Söhne in jener Nacht im Flüsterwald sterben sehen«,
erklärte Rob Lord Carstark.
»Tion Fry hat Thorin nicht getötet. Willem Lannister hat Eddard nicht erschlagen. Wieso nennt ihr dies Vergeltung? Es war Torheit und blutiger Mord. Eure Söhne sind ehrenhaft auf dem Schlachtfeld gestorben, mit Schwertern in den Händen.«
»Sie sind gestorben«,
erwiderte Rickard Carstark und wich keinen Zoll breit zurück.
»Der Königsmörder hat sie niedergemacht. Diese beiden stammten aus seiner Sippschaft. Nur mit Blut kann man für Blut zahlen.«
»Mit dem Blut von Kindern?«
Rob zeigte auf die Leichen.
»Wie alt waren sie, 12, 13? Knappen!«
»In jeder Schlacht lassen Knappen ihr Leben.«
»Im Kampfe, ja. Tion Fry und Willem Lannister haben ihre Schwerter im Flüsterwald fallen gelassen. Sie waren Gefangene, die unbewaffnet in einer Zelle schliefen. Knaben, seht sie euch an!«
Stattdessen sah Lord Carstark Caitlin ins Gesicht.
»Sagt eurer Mutter, sie soll sie ansehen«, gab er zurück. »Sie hat sie genauso auf dem Gewissen wie ich.«
Caitlin legte die Hand auf die Rückenlehne von Robs Thron. Die Halle schien sich um sie zu drehen. Sie fühlte sich, als müsse sie sich übergeben.
»Meine Mutter hat mit all dem nichts zu tun«,
entgegnete Rob zornig.
»Das hier war eure Tat, euer Mord, euer Verrat.«
»Wie kann es Verrat sein, einen Lannister zu töten, wenn es kein Verrat ist, einen zu befreien?« fragte Carstark scharf. »Haben seine Gnaden vergessen, dass wir mit Casterly Rock im Krieg liegen? Im Krieg tötet man seine Feinde. Hat euch euer Vater das nicht beigebracht, Knabe?«
»Knabe?«
Der Greyjohn versetzte Rickard Carstark einen Stoß mit der stahlbewehrten Hand,